Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo, und gleich mit diesem Mann.
Pfeiffer, Johann.
Mit einem F oder mit zwei F?
Mit drei F, Herr Professor. Eins vor dem Ei und zwei hinter dem Ei.
Also nicht mit Johann Pfeiffer sprechen wir, aber über den Schauspieler, der ihn hier in der Feuerzangenbowle verkörpert. Heinz Rühmann bekommt jetzt posthum gemeinsam mit 13 anderen Personen vom Filmspitzenverband seine Ehrenmedaille aberkannt. Heinz Rühmann war sowas wie der kleine Mann des deutschen Films und in Komödien wie die Feuerzangenbowle begeisterte er Millionen. In der Nachkriegszeit wurde Rühmann zu einem der beliebtesten Schauspieler des Landes. Seine Karriere in der Zeit des Nationalsozialismus, in der er zu den bestbezahlten Filmstars überhaupt gehörte, die wurde dabei lange als unpolitisch verklärt. Genau diese Bewertung ändert sich jetzt. Die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, kurz SPIO, hat gestern bekannt gegeben, dass sie die 1972 an Heinz Rühmann verliehene Ehrenmedaille posthum aberkannt hat. Rühmann ist nur eine von insgesamt 14 Personen, deren Ehrung aufgrund einer wissenschaftlichen Aufarbeitung ihrer NS-Belastung oder NS-Konformität revidiert wurde. Bernhard Gotto ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Münchner Institut für Zeitgeschichte und er hat im Auftrag des BIO diese große Studie geleitet. Jetzt begrüßen wir ihn am Telefon. Schönen guten Tag nach München.
Hallo Frau Ufer, ich grüße Sie.
Was war der maßgebliche Anstoß für die SPIO, die NS-Vergangenheit Ihres Führungspersonals und aber auch der Preisträger dieser Ehrenmedaille wissenschaftlich überhaupt untersuchen zu lassen und warum erst jetzt?
Tatsächlich ist die Filmbranche erst recht spät in den Sog eines Aufklärungsbedarfs gekommen, der sich in der Gesellschaft schon etwas früher gezeigt hat, wenn wir etwa auf die großen Ministerien gucken, die in den letzten 10, 15 Jahren fast alle ihr ehemaliges Personal auf deren NS-Vergangenheit haben untersuchen lassen. Einer der unmittelbaren Anlässe wird sicher gewesen sein, dass sich die Berlinale mit ihrem langjährigen Leiter Alfred Bauer auseinandergesetzt hat und diese Studie ungefähr zeitgleich mit den Vorbereitungen zum 100. Geburtstag der SPIO zusammenfielen und Alfred Bauer gehört zu den Preisträgern. Dann kam noch ein weiterer Zeitungsartikel in der Zeit dazu, 2023, der ebenfalls noch weitere NS-Vergangenheiten des Spitzenpersonals der SPIO ans Tageslicht brachte. Ich denke, es ist diese Gesamtsituation gewesen, die den SPIO-Vorstand dazu bewegt hat, zu sagen, wir müssen hier etwas machen.
Und Herr Gotto, ich habe gerade ja schon Heinz Rühmann als auch sehr prominente Figur genannt. Der wird hier in der Studie als NS-konform eingestuft. Wie repräsentativ ist eine Figur wie Heinz Rühmann für das, was Sie hier beforscht haben? Und was macht ihn ganz konkret und seine Rolle so problematisch?
Zunächst, was bedeutet NS-konform? In dieser Studie haben wir vier Gruppen. Einmal NS-Verfolgte, dann wirklich hart NS-Belastete im engeren Sinne. Wir haben Fachleute ohne eine besondere Affinität zum Nationalsozialismus und eben die NS-Konformen. Das sind Leute, die sich jetzt nicht besonders weit aus dem Fenster gelegt haben und nicht so etwas wie Mitglied in der SS oder in der NSDAP waren, die jetzt nicht an besonders deutlich menschenverachtenden Propagandafilmen mitgearbeitet haben, die aber dennoch sich so weit angepasst haben, dass sie keine Probleme hatten, in diesem hochideologischen Segment der Filmbranche während der Nazi-Diktatur eine stabile Position haben zu können. Und wenn wir uns Heinz Rühmann angucken, dann ist seine Position nicht nur stabil, sondern er ist einer der Stars bereits in der NS-Diktatur. Und das hat ihm Privilegien eingebracht. Deswegen ist er nicht unbedingt repräsentativ, weder für Schauspielerinnen und Schauspieler, die ebenfalls regimekonform sich verhalten haben. Da konnte sich Heinz Rühmann schon etwas mehr rausnehmen und seine engen Kontakte zu Goebbels und Göring haben ihm auch Vorteile gebracht. Aber er steht in seinem Verhaltensmuster doch für ein sehr, sehr breites Segment der Gesellschaft, die nicht überlegt haben, können wir hier mitmachen, können wir nicht mitmachen, sondern die sich die Frage gestellt haben, wie kann ich das, was ich bisher getan habe, mit Erfolg weiter tun, auch wenn Hitler Reichskanzler ist?
Herr Gotto, nun kommt Ihre Studie zu dem, wie Sie schreiben, bestürzenden, aber nicht überraschenden Gesamtbild, dass die SPIO in den 50er und 60er Jahren eine enorme Toleranz für ehemalige Täterinnen und Täter zeigte. Ich zitiere Sie da. Wo steht denn die Filmbranche da im Vergleich zu anderen Bereichen in der Bundesrepublik, die ja ebenfalls lange von NS-Eliten geprägt waren?
Zunächst mal steht sie in einer Reihe mit praktisch allen Bereichen der bundesdeutschen Gesellschaft, in denen keine kritische Selbstreflexion stattgefunden hat. Die Filmbranche hatte es wie auch andere Industriebereiche da leichter als bestimmte Segmente in der Politik, weil die früher zum Ziel von kritischen Nachfragen und zum Teil auch von Propagandakampagnen geworden sind. Ich erinnere an die DDR-Braunbücher. Ein Wirtschaftsverband, der jetzt für die Bundesrepublik keine überragende Bedeutung eingenommen hat, sondern in dem die Funktionäre den meisten Teil ihrer Arbeit im Stillen verrichtet haben, wenn es nicht gerade glamouröse Filmfeste gab. Ein solcher Verband gerät nicht ins Fadenkreuz der Öffentlichkeit. Deswegen ist auch der maßgebliche Anstoß für eine kritische Selbstreflexion, nämlich eine Skandalisierung von außen, dort überhaupt nicht aufgetreten, wie wir es beispielsweise bei Juristen Ende der 1950er Jahre hatten. Oder bei Medizinern, wo wir wissen, dass sehr viele an den Euthanasieverbrechen in der einen oder anderen Weise beteiligt gewesen sind. In der Filmbranche gibt es ein, zwei Namen, bei denen klar war, dass sie sich sehr eng an die Nazis angelehnt haben, beispielsweise der Regisseur Veit Harlan. Aber ansonsten hieß es immer, der Goebbels ist schuld, weil Goebbels in der Tat persönlich sehr eng in Filmproduktionen eingegriffen hat. All das hat dazu geführt, dass die Filmbranche erst relativ spät Grund hätte sie weitaus früher gehabt, kritische Fragen über die NS-Vergangenheit ehemaliger Filmwirtschaftsgrößen zu stellen.
Herr Gotto, haben Sie mit dieser Studie den Eindruck gewonnen, dass die deutsche Filmgeschichte denn jetzt hinreichend beforscht ist? Oder haben Sie ganz im Gegenteil den Eindruck gewonnen, dass hier noch ein großer Teil an Aufarbeitung nötig ist?
Für den Bereich der SPIO wissen wir jetzt relativ gut Bescheid. Aber die SPIO ist nur ein kleines Segment der Filmgeschichte im Ganzen. Wenn wir uns auch den Fragen von künstlerischer Gestaltung zuwenden, dann ist da noch ein reiches Feld für die Kolleginnen und Kollegen der filmorientierten Zeitgeschichte. Beispielsweise, wenn wir uns Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren angucken und das weitere technische Personal. Der Gesamtbefund, den wir bisher haben, nämlich, dass sich die Filmbranche auch nicht großartig anders verhalten hat als die anderen Teile der Gesellschaft und dass der Umgang damit nach 1945 nach sehr bekannten Mustern verlaufen ist, an diesem Gesamtbefund, glaube ich, wird ein tieferes Einsteigen nur noch wenig verändern.
14 Personen bekommen jetzt ihre Ehrenmedaille der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft posthum aberkannt. Das ist das Ergebnis einer großen wissenschaftlichen Aufarbeitung des Münchner Instituts für Zeitgeschichte. Bernhard Gotto hat diese Studie geleitet. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Frau Ufer.
Die ganze Welt sah 2022 via Netz zu beim Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard und alle rätselten mit. Wer lügt hier? Wer sagt die Wahrheit? Wer verdient Empathie? Und wer häme? Millionen TikToks, Reaction-Videos, Memes und ein kaum zu überblickender Strom an misogynem Spott, der sich besonders gegen Amber Heard richtete. Viele sahen darin auch einen Wendepunkt, einen offenen, lauten Backlash gegen MeToo. 3 Jahre später greift das Theaterkollektiv Henrique Iglesias gemeinsam mit Olivia Henschen-Kim und Olympia Bukakis dieses Popkultur-Gerichtsdrama wieder auf. Nicht um es nachzuspielen, sondern um es zu zerpflücken. Das neue Stück heißt Liars und fragt, warum wird Frauen und queeren Menschen, die über patriarchale Gewalt sprechen, immer noch oder wieder so radikal misstraut? Liars feiert heute Premiere in den Berliner Sophiensälen als immersive Installation. Marielle Chavan und Olympia Bukakis sind Teil vom Theaterkollektiv Henrique Iglesias und jetzt sind sie bei mir im Studio. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Dieser Depp versus Heard-Prozess ist ja inzwischen 3 Jahre her. Warum hat er sie nicht losgelassen? Was war daran für sie weit mehr als nur so ein skurriles Promi-Drama? Was war strukturell wichtig?
Also zum einen hat es, glaube ich, ziemlich lange gedauert, um so zu verstehen, worum es in diesem Prozess eigentlich ging und was da eigentlich abgelaufen ist um den Prozess herum. Also es gab ja nach dem Urteil dann sehr viele Recherchen, die dann zum Beispiel auch über diese orchestrierte Online-Hasskampagne Informationen gesammelt haben, die während der Prozess stattfand, gar nicht so klar waren. Und natürlich vor allem war extrem, dass die ganze Welt zuschauen konnte. Also es wurde eigentlich aus diesem Verfahren eine Reality-TV-Show, könnte man sagen. Also, und das in Zeiten von Social Media. Das heißt, einzelne Snippets landeten sofort auf Social Media. Die ganze Welt konnte zuschauen. Alle, die auf Social Media unterwegs sind, haben wahrscheinlich irgendwann mal etwas davon in ihren Feeds gespürt bekommen. Und das war schon extrem, wenn man bedenkt, dass es sich in dem Fall unter anderem auch, ja, es geht auch um sexualisierte Gewalt, es geht um häusliche Gewalt, und das ist schon ja, einfach was sehr Besonderes, dass das dann auf einmal so live gestreamt wird und wir alle da zuschauen können.
Jetzt heißt Ihr Stück ja Liars, und das spielt darauf an, dass Sie eine Dynamik analysieren. Sie weisen nach, dass in den sozialen Netzwerken Frauen und Queers auch besonders schnell der Lüge bezichtigt werden. Woran macht sich das fest?
Also wenn wir jetzt uns den Fall zwischen Depp und Heard anschauen, dann ist da ja auch interessant, dass in diesem Prozess in den USA 2022, um den es ja geht, da ging es ja vor allem um die Verleumdungsklage von Depps Team gegen Amber Heard aufgrund eines Meinungsartikels, den sie geschrieben hat. Und was aber dabei total in den Hintergrund gerückt ist, ist der Ausgang des Verfahrens in der UK 2020, wo ein Richter ja schon 12 Fälle von häuslicher Gewalt festgestellt hatte gegen Heard. Und diese Online-Kampagne hat aber ganz bewusst, würde ich sagen, diese Ergebnisse dieses Prozesses in den Hintergrund gerückt und in den Vordergrund gerückt, die angeblichen Lügen, die Heard sozusagen verbreitet hat gegenüber Depp und damit seine Karriere zerstört hat. Und das wurde natürlich in den sozialen Medien sofort aufgegriffen. Also dieses, sie wurde zu einer Karikatur ihrer selbst gemacht durch Memes, die gemacht wurden, durch lustige, unterhaltsame TikTok-Formate. Das war gefundenes Fressen, und es ist wirklich wichtig, sich das bewusst zu machen. Also diese Kampagne, diese Online-Kampagne, die fing weit vor Beginn des Verfahrens schon an und hat dafür gesorgt, dass die Stimmung eigentlich zu Beginn des Verfahrens schon ganz klar geprägt war in eine Richtung. Mhm. Und in den USA gibt es ja ein anderes Rechtssystem als bei uns. Es gibt eine Jury, und die Jurymitglieder, die mussten sich zum Beispiel nicht isolieren während des Verfahrens. Das heißt, sie konnten auf Social Media sein, sie konnten mit ihren Familienmitgliedern und FreundInnen sprechen. Die haben alle Social Media wahrscheinlich konsumiert. Das heißt, also das war schon eine sehr, sehr bewusste Entscheidung, diese Kampagne zu starten, schon so weit im Vorfeld und damit einfach die Stimmung online zu beeinflussen. Und das hat mit Sicherheit auch Einfluss auf die Entscheidung der Jury genommen. Und da kann man ganz gut sehen, wie Social Media ganz smart genutzt wurde in diesem Fall, um Meinungen zu beeinflussen.
Jetzt ist ja Ihr Stück auch angelegt wie so eine begehbare Installation. Also wir bewegen uns sozusagen körperlich wie in einem Social Media Feed. Also wie kann man sich das konkret vorstellen? Was sieht man, was hört man, was erlebt das Publikum konkret?
Also so ganz begehbar, ja, also das Publikum sitzt schon die meiste Zeit. Es könnte sich bewegen, weil es ist eine Relax-Performance. Es ist so ein 360-Grad-Setting, also das Publikum sitzt quasi so im Kreis um so einen sehr medialen Raum, also so ein bisschen wie auch hier im Studio. Es gibt 14 Screens, die auf unterschiedlichen Höhen im Raum aufgehängt sind, der Raum besteht aus selbstgemachten Teppichen, also der Raum wurde von Leo G. Alonso, Anaí Pérez und Valentina Primavera entwickelt. Und dann ist es eine audiovisuelle Erfahrung, also es gibt Kopfhörer, und über diese Kopfhörer werden wir durch so einen ganz stark audiovisuellen Raum navigiert, wir als ZuschauerInnen, aber auch wir als PerformerInnen, wir sind alle verbunden über die Kopfhörer, und es ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar, als würde man davon träumen, auf Social Media unterwegs zu sein. Und auf dieser Reise treffen die ZuschauerInnen auf Figuren, die im Prozess eine wichtige Rolle gespielt haben, die wir sozusagen performativ mit in den Raum holen und zu Wort kommen lassen, ihre Perspektive teilen lassen und aber auch auf unsere eigenen Perspektiven auf den Fall als PerformerInnen. Es sind 4 Personen auf der Bühne.
Und wenn wir auch nochmal bei unserer Perspektive sind, dann thematisieren Sie ja aber auch die Rolle von uns Konsumentinnen, Konsumenten, auch von uns als Publikum. Also welche Verantwortung tragen wir denn im echten digitalen Raum, aber vielleicht auch jetzt hier in Ihrer Performance?
Also Studien zeigen, dass die Großzahl der Social-Media-NutzerInnen sind Lurkers, also Leute, die einfach zuschauen und nichts posten, nichts kommentieren und so. Und das heißt, dass eigentlich die Dinge, die wir konsumieren im Social Media, sind eigentlich von einer Minderheit der NutzerInnen. Studien zeigen auch, dass wenn man nur lurkt, also wenn man nur anschaut, dann ist Social Media nicht so gut für die also geistige Gesundheit. Es hilft eigentlich, wenn man aktiv wird. Also das stimmt auch im ganzen Leben. Und wir merken, dass dieses System, diese ganze Kampagne, das von Johnny Depp und seinem Team orchestriert wurde, das funktioniert nur, weil so viele von uns da sitzen und passiv das reinnehmen. Aber man hat jedes Mal die Möglichkeit, eigentlich aktiv zu engagieren. Und wir wollen auch, dass das Publikum, also das Stück ansieht, ja, und auch darüber nachdenkt und auch danach spricht. Also ich finde, was voll cool im Theater als Form ist, dass man etwas zusammen erlebt, was nicht der Fall im Social Media ist. Und danach hat man ein Getränk oder Brezel oder sowas, also eine Bar, und dann spricht. Und dann in dem Sinne kann es wirklich die, also Critical Thinking, also bewusste demokratische Gespräche, also fördern. Irgendwie.
Und das ist ja auch Teil Ihrer Arbeit, dass Sie ja im Grunde auch eine feministische Vision verfolgen. Was gibt Ihnen möglicherweise auch Hoffnung? Welche Strategien gegen diesen Backlash haben Sie gefunden? Sie haben ja gerade schon so ein bisschen geschildert, was auch jenseits der Bühne da vielleicht passieren kann.
Ja, also ich glaube, du hast es vorhin schon angesprochen, Olympia. Jeder Fortschritt, der in Bezug auf Gleichstellung stattgefunden hat, hat ja angefangen mit Personen, die über ihre Ungleichbehandlung gesprochen haben, über ihre Gewalterfahrung gesprochen haben. Und insofern ist jeder dieser Fälle, so schlimm sie auch sind, trotzdem auch immer, also gerade jetzt im Fall von Amber und Johnny Depp, beispielsweise gab es dieses Jahr einen ganz ähnlichen Fall um die Schauspielerin Blake Lively, und der hatte einen ganz anderen Ausgang. Und man könnte meinen, das hat auch damit zu tun, dass wir aus dem Depp Heard Case was gelernt haben und dass wir gelernt haben, diese Strategie schneller zu erkennen und darauf zu reagieren. Insofern, ich glaube, ja, dass es hilft, da so sich die Geschichte anzuschauen und daraus Hoffnung zu ziehen. Und ja, ich denke, in der Gemeinschaft, in der Solidarität miteinander unter Betroffenen von patriarchaler Gewalt und denen, die sich mit ihnen solidarisieren, darin liegt auch sehr viel Hoffnung für uns. Und ja, diese Gemeinschaft, die im Theaterraum entsteht, die ist dafür ein ganz schönes Bild. Und ich denke, dadurch kann das Publikum auch mit einem hoffnungsvollen Gefühl nach Hause gehen, trotz all der Heftigkeit des Themas.
Liars vom Theaterkollektiv Henrique Iglesias gemeinsam mit Olivia Henschen-Kim und Olympia Bukakis feiert heute Premiere in den Sophiensälen. Vielen Dank an Marielle Chavan und Olympia Bukakis.
Danke auch.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von und mit Susanne Balthasar.
Fast die Hälfte der Romanautoren in Großbritannien hat Angst, dass KI ihre kreative Arbeit vollständig verdrängen könnte. Das belegt eine Studie der Cambridge Universität, für die über 250 Romanautoren, außerdem Literaturagenten und Fachleute, anonym befragt wurden. Wie die Zeitung The Independent berichtet, gaben knapp 60% der Schriftsteller an, dass ihre Werke ohne ihre Zustimmung für das Training von KI verwendet wurden. Geld bekamen sie dafür nicht. Fast 40% sagen, dass sie durch das Aufkommen der generativen KI weniger verdienen. Die Autoren befürchten auch, dass von Menschen geschriebene Romane angesichts billiger KI-Belletristik zu einem Luxusgut werden. Sie fordern unter anderem eine strengere Durchsetzung des Urheberrechts, eine faire Vergütung für die Nutzung ihrer Werke sowie die Unterstützung der Regierung. Wir bleiben im Vereinigten Königreich. Das British Museum hat einen Sponsoring-Vertrag mit dem Zigarettenkonzern Japan Tobacco International gekündigt. Grund sind Bedenken, dass die 15 Jahre alte Vereinbarung gegen ein internationales Abkommen der Weltgesundheitsorganisation verstößt, das Werbung für Tabakprodukte verbietet. Wie die Times of London berichtet, hat das Museum mit dem Geld unter anderem tausende japanische Kunstobjekte gekauft und eine Kuratorenstelle bezahlt. Außerdem durfte der Konzern Galerien des Museums für private Veranstaltungen und Dreharbeiten nutzen. Bereits vor 2 Jahren beendete das Haus eine jahrelange Verbindung zum Mineralölkonzern BP, nachdem Aktivisten darauf aufmerksam gemacht hatten. Der libanesische Autor Rabbi Alameddin hat den National Book Award für Belletristik gewonnen. Der Roman »Die wirklich wahre Geschichte von Ratscha, dem Gutgläubigen« erzählt humoristisch aus der Sicht eines 63-jährigen schwulen Philosophielehrers. Dieser setzt sich mit seiner Vergangenheit, der Beziehung zu seiner Mutter und seiner Heimat Libanon auseinander. Der National Book Award ist neben dem Pulitzer-Preis der renommierteste Literaturpreis der USA. Einige der bedeutendsten Kreationen von Muppet-Show-Schöpfer Jim Henson werden bei einer Auktion in Kalifornien versteigert. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, gehört zu den 400 angebotenen Stücken ein paar Schuhe von Miss Piggy. Die autoritäre Schweinedame hat neben Kermit dem Frosch die Muppet Show in vielen Ländern bekannt gemacht. Außerdem werden Figuren aus der Fernsehreihe Die Fraggles und aus der Netflix-Serie Dark Crystal Zeit des Widerstands angeboten. Der 1990 verstorbene Jim Henson revolutionierte die Kunst des Puppenspiels, indem er die starren Figuren beweglich machte. Neben der Muppet Show schuf er auch zahlreiche Figuren für die Sesamstraße, darunter Ernie und Bert und Big Bird.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Der Fußballer Jérôme Boateng ist mit Deutschland Weltmeister geworden, mit Bayern München Champions League-Sieger und im Berliner Bezirk Wedding schaut er bis heute mit seinen beiden Brüdern als riesen Street-Art-Konterfei von einer Hauswand. Doch sein Stern ist gesunken. Bei seinem alten Club wollte Boateng ein Praktikum als Trainer machen, aber daraus wurde nichts, weil Fans protestiert haben. Keine Bühne für Täter, hieß es da auf einem Transparent bei einem der Spiele. Gemeint sind die Vorwürfe wegen Gewalt gegen seine Ex-Freundin, für die Boateng vor Gericht schuldig gesprochen wurde. Morgen kommt die dreiteilige Doku-Serie Being Jérôme Boateng in der ARD heraus. Und bereits jetzt wird heftig über sie diskutiert. Unser Kritiker Matthias Dell hat die Serie schon gesehen und setzt uns ins Bild. Hallo Matthias.
Hallo.
Being Jérôme Boateng sorgt vor allem deshalb für Diskussionen, weil der Fußballer hier selbst mitgewirkt hat und sich auch öffentlich äußert. Was macht das mit der Serie?
Dass sie nicht funktioniert, um es so einfach zu sagen, weil diese Form, dieses Sportlerporträt, was es schon mit Jan Ullrich gegeben hat, mit Franziska van Almsick und Michael Schumacher, eigentlich ja gedacht ist, man schaut sich eine länger zurückliegende Karriere mit Abstand nochmal an und versucht dann in der Revision das Neue zu verstehen, auch irgendwie Missverständnisse anders zu sehen. Und bei Boateng ist die Geschichte ja noch nicht abgeschlossen, also die Karriere ist gerade zu Ende gegangen und wie er dann aufwächst, auch im Streit dann und Konflikt mit dem älteren Bruder Kevin Prince, der ja von einer anderen Mutter kommt und woanders aufwächst und die dann beide Berührungsstationen haben bei Vereinen, Nationalmannschaft, aber irgendwie auch Streit. Genau, das wirkt alles gedämpft und überlagert von diesen aktuellen Ereignissen, wo ja Jérôme Boateng die letzten Jahre irgendwie auch öfter vor Gericht gewesen ist, verurteilt worden ist wegen Gewalt gegen Frauen und wo es 2021 den Suizid von Kajia Lenhardt gab, einem Model, mit dem er zusammen war, wo er vorher ein Interview gegeben hatte und sich distanziert hatte, wo sie dann in einem extremen Shitstorm stand. Das alles sind alles Sachen, die nicht klar sind und deswegen funktioniert dieses Format, wir schauen zurück und ordnen was neu ein, eigentlich überhaupt nicht.
Was würdest du denn sagen, wie ist das gemacht?
Dass eben das Problem ist, man sieht schon diese quasi Karrierebeschreibung vorweg und dann dauert es aber 2 Folgen und ich glaube 17 Minuten, also insgesamt sind das so 2 Stunden, ehe man dann an den Punkt kommt, auf den ja alle quasi warten. Wie äußert er sich jetzt zu dieser Frage Gewalt gegen Frauen? Und das Problem ist dann auch, dass an der Stelle auch das Bauprinzip der Serie, wir haben Archivmaterial, was für sich selber spricht, wir haben Originaltöne und so weiter und dann gibt es Experten und Expertinnen dazwischen, die das irgendwie bedeuten, dass das da nicht mehr funktioniert, weil es von diesen Prozessen ja zum Beispiel keine Aufnahmen gibt, weil es da weniger Berichte drüber gibt. Mhm. Und dann hat plötzlich die Serie von Annette Baumeister, Anna Grün und Ulrike Schwertner eben, die schwimmt da so ein bisschen und muss dann quasi da auf Leute zurückgreifen, die eigentlich fast wie so ein Overvoice erklären, worum es jetzt geht, wie zum Beispiel hier Jacqueline Bell.
In dem Podcast NDA, die Akte Kascha Lenhardt, wird in 6 Teilen mehr erzählt über die Beziehung von Jerome Boateng und Kascha Lenhardt, über die Ups and Downs. Und besonders emotional ist, dass man echte Sprachnachrichten von Kascha hört, die hier quasi als Verstorbene nochmal zu Wort kommt.
Die Nachrichten, die Anrufe, die haben natürlich nochmal ein ganz anderes Bild auf den Fall gegeben, aber eben auch auf Jerome Boateng.
Man hat hier sehr intime Einblicke bekommen. Ich denke auch Einblicke, die einen sehr berührt haben.
Und da ist auch ein Problem, dass nämlich für diese Serie wegen des schlechten Images von Jerome Boateng gewisse Ansprechpartner gar nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, es sind dann irgendwann auch nur noch so Figuren übrig, die sehr gerne in Medien sind, wie zum Beispiel auch nicht der besonders seriöse Anwalt und Podcaster Alexander Stevens, Lukas Podolski oder Thomas Helmer, die auch gar nicht so viel beitragen können.
Und jetzt haben wir ja aber schon gesagt, dass Jerome Boateng sich selbst auch zu den Vorwürfen äußert. Was sagt der denn beispielsweise zu dem Tod von Kascha Lenhardt?
Na, das ist jetzt grob gesprochen der größte Witz, weil er äußert sich zwar und sagt ihm, dass es ganz wichtig ist. Das klingt dann nämlich so.
Ich wollte einfach meine Sichtweise nach all den Jahren mitteilen. Und ja, das war mir einfach wichtig nach der ganzen Zeit.
Genau, aber viel mehr wird da gar nicht gesagt. Also es gibt ganz wenige Ausschnitte. Das, was er sagt, dass er irgendwie immer noch an dem Tod von Kascha Lenhardt irgendwie auch leidet, dass er trauert, dass er das Interview nicht mehr machen würde. Das sind alles so Texte, wo man das Redigat durch den Anwalt merkt, dass man da halt nichts sagt, was angreifbar ist, was man ja machen kann. Bloß das Problem ist, dann wird man nicht glaubwürdig dadurch. Mhm. Dann hat man keinen Text, an dem sich irgendwas verbindet. Jan Ullrich hat das ja zum Beispiel in diesem Verbat anders gemacht. Der hat dann den Moment genutzt, um seine langjährige Lüge nicht gedopt zu haben, aufzulösen. Seitdem hat er sich befreit davon und lebt jetzt irgendwie als neue Medienfigur wieder glücklicher als je zuvor wahrscheinlich. Das kann man nicht 1:1 vergleichen, aber es ist eben, das bringt dann überhaupt nichts in dieser Serie, diese 3 Äußerungen zu haben, die so allgemein sind und so unglaubwürdig, wenn man eben gleichzeitig noch zu Ostern diesen Jahres das höhnische Bild, er und Till Lindemann, beide grinsen in die Kamera. Vor ihnen liegt ein ausgedruckter Artikel, wo es halt darum geht, dass Leute, die schuldig gesprochen werden, angeblich haltlos, und beide verbindet ja die Geschichte, dass sie Vorwürfe haben wegen Gewalt gegen Frauen, wegen MeToo-Geschichten. Wenn man das gemacht hat und dazu sich auch nicht äußert, dann ist halt diese Idee, dass diese Äußerungen irgendwas bringen könnten, eigentlich funktioniert nicht.
Also würdest du denn jetzt aber auch im Hinblick auf die Serie sagen, gescheitert?
Ja, also künstlerisch ist sie gescheitert, gesellschaftspolitisch ist sie auch gescheitert. Bei den Abrufzahlen muss man mal gucken, was dann passiert. Das könnte natürlich das Kalkül aufgehen, dass man da eine Attraktion hat. Wir wollen alle gucken, was er sagt, so, auch wenn das eben total unbefriedigend ist. Aber das ist ja eigentlich nicht die Aufgabe der ARD. Die könnte sich ja hinsetzen und ein ordentliches Stück recherchieren, wie das zum Beispiel der erwähnte Spiegel-Podcast gemacht hat, und neue Informationen hineintragen. Da ist es so, dass dann auch sich die Annette Baumeister irgendwie entschuldigt hat und meinte, das war keine investigative Form, dieses Being-Format. Aber da muss man sagen, das ist das Falsche. Und es wäre zum Beispiel hilfreich gewesen, an der Stelle über die Struktur von sowas zu sprechen, Gewalt gegen Frauen, Leute, die sich damit auskennen und so weiter. Und was man auch noch nebenbei mitbekommt, dass für dieses Being-Format eigentlich Kevin Prince Boateng vielleicht die bessere Figur gewesen wäre, weil der ja am Anfang der Bad Guy war und heute spät irgendwie anerkannt wurde für sehr schöne späte Karrieremomente, seinen Kampf gegen Rassismus. Und das sagt der Sportjournalist Stefan Hermanns auch kurz mal in dieser Doku.
Kevin Prince war ja immer so ein bisschen so der Bad Guy und Jerome der gut erzogene, zurückhaltende, und dieses Image hat sich halt komplett gewandelt. Also Kevin Prince hat ja auch dann irgendwann mal zu erkennen gegeben, dass das Verhältnis zu seinem Bruder sehr erkaltet ist und er da andere Vorstellungen hat, was den Umgang mit Frauen angeht. Und ja, das hat viele so ein bisschen überrascht, weil das Image halt umgekehrt war.
Und so muss man sagen, dass diese Serie nichts daran ändern wird, glaube ich, an dem Image, das Jerome Boateng weiter hat und das eben weiter problematisch ist.
Die 3-teilige Serie Being Jerome Boateng, die gibt es ab morgen in der ARD-Mediathek zu sehen. Und die Folge 1 gibt es auch linear um 23.55 Uhr in der ARD. Ganz herzlichen Dank, Matthias Dell.
Bitte sehr.
Mit den Römern befassen sich die meisten von uns wahrscheinlich doch nicht so oft. Ich ehrlich gesagt vor allem dann, wenn es mal wieder so wie gerade ein neues Asterix-Heft gibt. Das neue ist übrigens nach längerer Zeit mal wieder so richtig gut. Aber ich schweife ab. Jetzt gibt es noch einen weiteren triftigen Grund, sich mit Rom ausführlicher zu beschäftigen. Das neue Computerspiel Anno 117 Pax Romana. Ein sogenanntes Aufbauspiel ist erschienen. Und zumindest Markus Richter hat sich mit dem Römischen Reich deshalb ausführlich beschäftigt, denn er hat Anno 117 für uns Probe gespielt und wird uns jetzt brühwarm Rapport erstatten. Hallo Markus.
Salve.
Oh Gott. Anno ist ja so eine Reihe, die es schon seit Jahrzehnten gibt. Für alle, die es vielleicht doch gar nicht kennen, wie spielt sich das? Was ist das?
Stell dir vor, du hast so ein Diorama, ja, also so eine Modellbaulandschaft wie eine Modelleisenbahn, aber es ist nur so ein bisschen Wald, Wiese und Gebirge. Ja. Und dann darfst du da so ein Modellbauhaus reinsetzen. Da kommt so ein Mannequin und das läuft drumherum und macht so ein bisschen Kram, ist ganz süß. Und dann willst du noch ein Haus raufsetzen. Dann kommt aber eine Stimme und sagt:
Holz ist für das weitere Wachstum unserer Stadt von entscheidender Bedeutung.
Aha, denkt man sich, baut also eine Holzfällerhütte, sieht auch sehr süß aus, und eine Sägemühle, die sieht auch sehr süß aus, und dann noch eine Fischerei und noch ein paar weitere Häuser, und überall wuselt es, und dann lernst du:
öffentliche Gebäude wie Marktplätze oder Tabernas, die Lieblingsorte meiner Brüder.
Die Errichtung dieser Plätze könnte sehr zu deiner Beliebtheit beitragen.
Man muss also immer mehr Sachen bauen, um mehr Sachen bauen zu können. Also noch eine Kneipe und einen Marktplatz und dann noch Bauernhöfe und Ziegelbrennereien und eine Feuerwache und eine Wachstube und einen Hafen. Und alles wird groß und sieht sehr gut aus. Und dann sagt auf einmal jemand:
Du baust bereits seit 2 Stunden, Ere. Dürfte ich dir ein paar Erfrischungen vorschlagen?
Toll. Das passiert wirklich in dem Spiel. Alle 2 Stunden wird man sozusagen ermahnt. Man sitzt jetzt schon sehr lange.
Lustig.
Man kann sich in diesen Aufbauspielen nämlich sehr gut verlieren. Nur noch dieses eine Ding. Und es sieht halt wirklich sehr super süß aus. Und nicht nur das, man baut nicht nur eine Stadt auf, die dann auch süß aussieht. Die muss auch funktionieren. Im Hintergrund laufen dann nämlich komplexe Wirtschaftskreisläufe, die bedient werden wollen. Und je nach Bedarf, wenn man will, kommt dann auch noch eine militärische Komponente dazu.
Und ist das dann dieses Mal nur ein digitaler Baukasten, der so zufällig in Rom spielt? Oder gibt es auch eine wirkliche Geschichte drumherum, die irgendwie mit Rom assoziiert ist?
Wir reden gleich drüber. Ich muss aber, ne, das muss man ganz klar sagen, Anno ist vor allem dieser Baukasten.
Ah, ja. Ja,
also die Leute, die da hunderte von Stunden rein investieren, um riesige Städte zu bauen, die machen quasi nur die Spielmechanik. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dieses Mal eine Geschichte zu spielen als römischer Adliger oder Adlige mit jeweils leicht anderer Story. Als weiblicher Protagonistin muss man zum Beispiel einen Mann heiraten, der aber gar nicht da ist, weil er angeblich sehr krank ist.
Aha. Es ist vollbracht. Dies sind die Ländereien deines Mannes. Hier verlasse ich dich.
Aber, Imperator, warum?
Feliciter Marcia. Der Sklave erklärt dir alles.
Man erkennt ja also 2 Sachen. Man hat sich Mühe gegeben, sich eine Geschichte auszudenken, die auch in einer patriarchalen Gesellschaft wie dem alten Rom funktioniert. Und die Qualität der SprecherInnen und dieser Geschichte sind von der Qualitätsstufe eher deutsche Vorabendserie als emotional packendes Drama,
würde ich
sagen. Ich
wollte dir gerade vorschlagen, ob da nicht eine zweite Karriere auf uns wartet, weil das traue ich mir auch noch zu.
Was meinen Sie damit, verehrte Dame?
Aber weil da gerade von diesem Sklaven die Rede war, wie geht eigentlich das Spiel damit um? Also ich erinnere mich bei diesem Vorgängerspiel Anno 1800, da gab es ja so eine Diskussion um einen nicht stattfindenden Umgang mit dem Sklavenhandel in der Zeit der Industrialisierung, wenn ich mich dunkel erinnere.
Das ist korrekt. Und das wird hier nicht ausgeblendet. Sklaven gibt es also in der Zeit, aber man selber hat bis auf in der Geschichte keinen Umgang damit. Man begegnet aber zum Beispiel einem Sklavenhändler, der ist dann aber ganz klar der Böse und muss auch bekämpft werden. Die eigenen ärmsten Arbeitskräfte sind Freigelassene. Es gibt also keinen Sklavenhandel, den man selber spielt. Man kann die, die ihn betreiben, bekämpfen. Im freien Spiel spielt es aber dann gar keine Rolle. Und das ist jetzt kein super reflektierter Umgang damit, ja, aber auch keine komplette Auslassung. Anno sieht sich eben als Wohlfühlspiel, das zwar mit historischer Authentizität spielt, aber gerade bei schwierigen Themen sich keinen Bildungsauftrag gibt. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Obwohl es dann manchmal so ganz überraschend durchschimmert. Also Krieg ist zum Beispiel nur ein kleinerer und im freien Spiel auch freiwilliger Teil. Und der kostet aber ganz schön. Eine Armee zu unterhalten ist nicht billig und zehrt an der Bevölkerung. Mal ebenso Eroberungskriege führen ist hier nicht drin. Also da kann man schon eine kleine Aussage sehen, wenn man will.
Okay, also wir fassen nochmal zusammen. Das ist eine okaye Geschichte, es ist eine hinreißende Grafik, es ist eine Spielmechanik, die
ja doch recht viel Tiefe bietet. Glaubst du, dass Anno 117 wirklich so ein weiterer großer Erfolgstitel in der Reihe wird?
Ich glaube ja. Es ist auf jeden Fall ein guter Anno-Teil und nach Auskünften der Macher von Ubisoft schon jetzt ein sehr erfolgreicher Teil, was die Verkaufszahlen angeht. Fans der Serie bekommen genug Änderungen und eben ein sehr schönes Ambiente mitgeliefert. Das ist alles sehr motivierend. GelegenheitsspielerInnen wird mit der Kampagne ein Wiedereinstieg doch erleichtert. Ein bisschen Luft nach oben ist aber noch. Als kompletter Anfänger wird man da, glaube ich, so ein bisschen überfordert. Das Spiel erklärt grundsätzliche Bedienhilfe und Mechaniken nicht. Da braucht man ein Grundverständnis, das man schon mitbringt von älteren Teilen vielleicht oder eben die Bereitschaft, sich Tutorials im Netz anzuschauen. Aber ansonsten eine sehr unterhaltsame und fesselnde Art und Weise, ein fiktionalisiertes altes Rom zu erleben, die wirklich sehr viel Spaß macht. Und 2 Stunden sind dann oft sehr schneller vorbei, als man denkt.
So, jetzt geh mal raus hier. Gibt doch die Stimme sowas auch? Nee. Markus Richter, vielen Dank. Und falls Sie sich auch mal dran versuchen wollen, Anno 117 Pax Romana ist für Windows PC, für PS5 oder Xbox erschienen, kostet rund 60 Euro und ist als Teil des Ubisoft Connect Abos auch erhältlich. Dankeschön.
Sehr gerne.